Hi, hier Martin und wir sind zurück mit Expedition Investment und einer Ausgabe von dem großen Gespräch.
In den letzten beiden Folgen von Expedition Investment haben wir über Robo-Advisor gesprochen. Was sie können, was sie nicht können.
Nach welchen Strategien sie anlegen und natürlich auch für wen sie geeignet sind.
Und heute haben wir einen Gast aus der Branche, der uns einiges zum Thema verraten kann. Herzlich willkommen, Patrick. Stell dich doch bitte einmal vor.
Ja, vielen Dank. Ich bin der Patrick Pech und bin 31 Jahre alt, Geschäftsführer der Smarvesto GmbH. Wir sind auch ein Robo-Advisor. Dazu gehen wir sicherlich später nochmal ein bisschen drauf ein. Habe quasi auch meinen Hintergrund aus dem Bankenumfeld, habe meine Ausbildung bei der Sparkasse Bremen gestartet und dann da ja verschiedene Stationen gehabt, auch im Wertpapiermanagement, und ja, freue mich heute sehr auf den Austausch mit dir.
Ganz wunderbar, du hast eine Sache schon vorweggenommen, nämlich die Frage, die wir immer gerne stellen: Wie bist du in die Finanzbranche gekommen, also über die Sparkasse Bremen?
Und ganz klassisch auch erster Wunsch gewesen oder dann Zufall?
Also ich war, würde ich sagen, immer ein komisches Kind. Ich mochte Mathe gerne, was viele Leute ja nicht mögen, und habe dann im Abitur schon überlegt, was mache ich damit jetzt? Also Mathe-Kenntnisse plus Thema Wirtschaft hat mich auch immer interessiert. Dann gibt es ja eigentlich diese zwei Wege. Entweder ich studiere oder ich mache irgendwie eine Ausbildung. Ich habe dann gesagt, gerne erstmal eine Ausbildung starten, um zu sehen, ob das was für mich ist. Und der Bankkaufmann war dann eigentlich ein super Weg. Habe da direkt meine Liebe zu Wertpapieren gefunden in der Ausbildung. Zahlreiche Bücher verschlungen in der Zeit und quasi so die Karriere immer weiter auf das Thema Wertpapiermanagement spezialisiert. Und natürlich auch privat immer viel gehandelt, eine Zeit lang auch Daytrading, da bin ich mittlerweile von weg. Aber um das einfach mal so zu sagen, also beruflich und privat immer viel mit dem Thema Investieren zu tun gehabt.
Patrick, wir reden bei Expedition Investment immer ganz gerne über Finanzbildung. Bist du jetzt so aufgewachsen, dass du direkt wusstest, dass zum Beispiel jetzt Börse super interessant ist und gleichzeitig auch wichtig sein kann, so bei so Themen wie finanzielle Freiheit und oder Altersvorsorge?
Ja, das wusste ich als Kind nicht, auch weil meine Eltern da jetzt nicht wirklich die Berührungspunkte mit hatten. Die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, war mal über so ein Börsenspiel, ich glaube in der 10. Klasse. Das heißt, das erste Mal irgendwie eine Musteraktie gekauft, aber ansonsten wirklich erst durch die Ausbildung da langsam rangekommen und dann über das Studium quasi immer mehr gelernt. Ja, und mittlerweile gehört das eigentlich quasi zu meinem Alltag dazu.
Wie siehst du das denn generell in Deutschland? Kannst du da Trends erkennen, dass die Leute mehr investieren oder sich zumindest auch mehr dafür interessieren, so für Finanzbildung, oder stagniert das doch eher noch?
Also ich glaube schon, dass gerade seit Corona auch immer mehr Leute an den Aktienmarkt gekommen sind. Das zeigen ja auch einige Statistiken. Und gerade der jüngere Personenkreis, würde ich mal sagen, merke ich auch in meinem Freundesbekanntenkreis, da ist das Interesse schon sehr hoch. Oft sehe ich da, dass da erstmal irgendwelchen Trends nachgelaufen wird und dann quasi erst der zweite Lernschritt dann meistens ist, dass man dann auch überlegt, was mache ich jetzt langfristig. Aber ich glaube, gerade das Thema Altersvorsorge ist mittlerweile in vieler Köpfe verankert. Von daher sehe ich da durchaus einen positiven Trend.
Aber siehst du da auch noch Verbesserungsbedarf? Also, oder ist das aus deiner Sicht bei genug Leuten schon angekommen?
Also ein Verbesserungsbedarf definitiv, und da klären natürlich auch solche Podcasts, wie ihr ihn macht, auch auf. Und ich glaube, da haben wir quasi ein gemeinsames Ziel, dass alle, die zu dem Thema reden, auch immer wieder das Thema hochhalten. Und ich glaube einfach, dass das Thema Altersvorsorge enorm wichtig ist. Deswegen habe ich auch die große Hoffnung, dass die neue Bundesregierung da vielleicht auch in der Richtung nochmal irgendwas Gutes bewirken kann. Also da ist noch großer Nachholbedarf da.
Ja, dann lass uns mal über eine Art der möglichen potenziellen Altersvorsorge reden, nämlich über Robo-Advisor. Also, ihr bei Smarvesto, ihr setzt ja auf Robo-Advisor, und wir hoffen natürlich, dass die meisten ZuhörerInnen schon die letzten beiden Folgen zu dem Thema gehört haben und gut informiert sind. Wenn aber nicht, dann wäre es total schön, wenn du uns einmal erzählen könntest, was macht denn eigentlich ein Robo-Advisor?
Das, muss ich sagen, sehe ich immer mal wieder so ein bisschen unterschiedlich, wie das definiert wird. Gerade am Markt sehe ich auch immer viele, die sich zum Teil selber als Robo-Advisor definieren, aber aus meiner Sicht den Begriff auch zum Teil falsch verwenden. Also aus meiner Sicht ist ein Robo-Advisor eben nicht nur, dass man irgendwie eine digitale Antragsstrecke hat und quasi sein Depot online eröffnen kann, ohne jetzt die Verträge quasi auf dem Papier zu unterzeichnen, sondern alles eben digital funktioniert, sondern für mich gehört da eben noch dieser Anlageprozess dazu, der im Hintergrund stattfindet. Und deswegen können wir durchaus behaupten, wir sind ein echter Robo-Advisor, weil bei uns eben auch die Anlagevorschläge nicht durch ein menschliches Team kommen, sondern durch eine KI, mit der wir da arbeiten. Und so würde ich eben auch einen Robo-Advisor definieren. Also digitale Antragsstrecke und auch digitale oder automatisierte Anlagevorschläge.
Seit wann gibt es Marvesto denn jetzt überhaupt und warum wurde es überhaupt gegründet? Also wo kam so der Bedarf her?
Seit 2019 ist Marvesto jetzt richtig am Start. Ist eben eine Tochtergesellschaft der Sparkasse Bremen. Wurde also quasi aus einem Projektteam der Sparkasse Bremen heraus gegründet. Und damals war es so, dass man sich die verschiedenen Anlagelösungen am Markt angeschaut hat und hat eben gesehen, also richtig, das, was ich eben auch beschrieben hatte, was ein Robo-Advisor ausmacht, gibt es in der Form noch nicht. Und gerade dieser KI-Ansatz, den wollte man eben damit einbringen. Ich war selber nicht im Gründerteam dabei, bin quasi erst ein bisschen später dazu gestoßen. Und da kann man eben sagen, 2019 war dann der wirkliche Go-Live. Vorher gab es natürlich noch so eine Family-and-Friends-Phase, wo das die Mitarbeitenden in der Sparkasse schon machen konnten. Aber jetzt seit 6 Jahren auch für jeden Mann, jede Frau quasi abschließbar.
Wie bist du dann zu Smarvesto gekommen, wenn du jetzt sagst, du warst gar nicht beim Gründungsteam dabei?
Genau, ich war im Portfolio-Management-Team der Sparkasse Bremen. Wir haben quasi eine eigene Vermögensverwaltung und haben da die Anlageentscheidung auch im menschlichen Team quasi noch getroffen. Da war ich zuständig für volkswirtschaftliche Analysen, also habe die verschiedenen Regionen analysiert und daraus quasi Impulse für die Anlageentscheidung auch gegeben.
Spannend.
Habt das am Rande, ja, können wir auch sehr gerne nochmal drüber sprechen. Also Volkswirtschaft ist immer noch so ein Faible von mir, muss ich sagen. Und bin dann 2021 zu Smarvesto gekommen, habe da aber erstmal mich um die IT gekümmert, also quasi die Entwicklerteams verantwortet, das Backend, das Frontend, das Projektmanagement und bin jetzt eben seit Februar 24 in der Geschäftsführung.
Ja, mach mal eine kleine Detour, was du dir da genau angeguckt hast. Ich fand das jetzt gerade super spannend, hat zwar nichts so richtig mit Robo-Advisern zu tun.
Finde ich auch immer, ich betreue die Denker der Wirtschaft Rubrik bei uns, ja. Wo auch Gastbeiträge über volkswirtschaftliche Themen und Kapitalmarktthemen, finde ich auch immer super spannend.
Okay, dann gehen wir einmal jetzt, machen wir einen kleinen Schlenk zu Patrick, dem Human Advisor. Erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen, so Märkte betrachtet?
Genau, also kann man sich erstmal so vorstellen, dass jede Volkswirtschaft für sich betrachtet werden muss, also der US-amerikanische Markt, dann natürlich hier die europäischen Märkte, aber auch andere Märkte wie China oder bestimmte Schwellenländer. Und jedes Land hat ja auch verschiedene Statistiken und gerade das Thema Konjunkturindikatoren war da eben ein großes Thema, dass wir uns für jede Volkswirtschaft angeschaut haben, welchen Trend zeigen verschiedene Frühindikatoren, also beispielsweise das Thema Auftragseingänge. Mhm. Finde ich immer ein sehr schönes Beispiel. Zeigt ja nicht unbedingt, wie die Wirtschaft heute aufgestellt ist, sondern wenn es viele Auftragseingänge sind, ist das eher ein Indikator für die Zukunft. Also wie entwickelt sich das Geschäft der Firma in den nächsten Monaten und Jahren oder einzelne Branchen? Und dann gibt es eben verschiedene Indikatoren, beispielsweise auch Stimmungsumfragen, IFO-Index oder Einkaufsmanager-Indizes, die einen gewissen Input geben, damit man auch prognostizieren kann, wie entwickelt sich die Wirtschaft. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben beispielsweise auch Prognosen dann aufgestellt, wie entwickelt sich die Wirtschaftsleistung in den USA, in Deutschland, in verschiedenen anderen Regionen. Und das ist natürlich auch interessant, weil im Endeffekt die Wirtschaftsleistung ja auch ganz entscheidend ist, wie sich die Aktienmärkte dann auch entwickeln. Und so haben wir uns eben die verschiedenen Indikatoren angeschaut, natürlich auch die Geldpolitik sehr eng beobachtet, also auch live immer die Sitzung verfolgt und würde ich sagen, war auch eine sehr coole, spannende Zeit da in dem Team. Also hat mir viel Spaß gemacht, habe ich sehr viel gelernt. Also Volkswirtschaft ist immer noch ein Faible von mir, wobei ich da heute natürlich jetzt eigentlich nicht mehr viel mit zu tun habe, weil die KI das alles macht, beziehungsweise die KI ja eher quantitative Analysen macht. Von daher haben wir da jetzt gar nicht mehr so viel mit zu tun.
Okay. Jetzt kommt eine Überleitung.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, ich bin gespannt auf die Überleitung.
Die Überleitung aus der Hölle. Also diese Analysen, die du früher gemacht hast, die kriegt der Kunde heute, wenn er zu Smarvesto kommt oder anders gefragt. Wie sieht der Prozess aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Smarvesto, den Robo-Advisor nutzen, was passiert da? Was erlebe ich da?
Genau, also erstmal ist es so, dass der Kunde bei uns ganz zum Einstieg erstmal das Anlagerisiko vorgibt. Also bin ich eher ein konservativer Anleger, bin ich eher derjenige, der spekulativ unterwegs ist und auch noch verschiedene Parameter hat, das Ganze zu individualisieren. Also beispielsweise möchte ich noch in Emerging Markets Geld anlegen, möchte ich noch Fremdwährungen dazu schalten oder auch seit neuestem jetzt möchte ich das Thema Gold oder Krypto noch mit aufnehmen als Anlagepräferenzen. Und die KI macht dann Folgendes, die nimmt eben diese Parameter, die die Kunden vorgeben, führt dann quantitative Analysen durch, also da kann man eben sagen, komplett emotionsloses Handeln. dass eben auch wirklich nur die Daten, beispielsweise der Kurse, Handelsvolumina und so weiter analysiert werden, um daraus dann auch wieder Schätzungen für die Zukunft abzuleiten und das Portfolio der Kunden entsprechend so aufzustellen. Und da kann man eben auch sagen, dass jedes Kundenportfolio individuell da von der KI gehandhabt wird und gemanagt wird. Das vielleicht einfach mal so ganz grob zum Prozess. Und dann ist eben auch so, dass es eine fortlaufende Beobachtung der Märkte gibt und die KI mindestens einmal im Monat das Portfolio umschichtet, aber natürlich auch täglich das Marktgeschehen beobachtet und in Sonderfällen auch eingreifen kann. Also es gibt bei uns sogenannte Sonderallokationen. Das heißt, wenn es mal wirklich starke Krisenzeiten gibt, dann wäre es natürlich ungünstig, wenn es noch einen Monat hin ist, bis das Portfolio dann angepasst wird. Das heißt, dann kann die KI sofort eingreifen und das Portfolio anpassen.
Kannst du uns vielleicht über den Algorithmus und die Entwicklung auch ein bisschen mehr erzählen? Also, weil du ja gerade sagtest, ihr versucht dann auch, oder die KI versucht eine Prognose für die Zukunft zu erstellen aus den Daten der Vergangenheit. Wie genau man sich das vorstellen kann?
Ja, genau. Also da arbeiten wir mit auch einem Partner zusammen, Get Capital. Das ist eine Gesellschaft aus Düsseldorf, auch ein Tochterunternehmen der Sparkasse Bremen. Die haben eben sehr, sehr kluge KI-Entwickler. Also das ist immer sehr interessant, sich mit denen auszutauschen. Beispielsweise einfach mal eine Anekdote, werden diese KI-Modelle zum Teil auch genutzt, um die Marktwertentwicklung von Fußballprofis vorherzusagen oder zu prognostizieren. Also beispielsweise, wie kann sich der Marktwert von einem Nico Schlotterbeck in den nächsten Jahren entwickeln? Und also verschiedene
nicht
KI-Modelle.
Gut, würde ich sagen.
Uiuiui.
Das Schöne ist ja bei Fußball, wenn man sich mal so ein Spiel anschaut, dass es ja unglaublich viele Daten gibt. Für jeden Spieler stehen Daten bereit, ne? Wie viel läuft der Spieler, wie viel Pässe hat der gespielt, welche Zweikämpfe hat er geführt, wie sind da die Quoten. Und das gibt natürlich ganz viel Input. Und jetzt kann man sich das bei Smarvesto so vorstellen, dass eigentlich mehrere KI-Modelle zum Einsatz kommen und nicht nur das eine KI-Modell. Und jedes KI-Modell hat eine eigene Funktion, einen eigenen Einsatz. Beispielsweise, ich werde jetzt nicht zu technisch werden, aber es gibt dann ein Long-Short-Term-Memory-Modell. Das ist kommt aus dem Bereich Deep Learning. Das ist ein neuronales Netz und das versucht eben genau das, was wir eben gesagt haben, aus den vergangenen Daten irgendwelche Schlüsse für die Zukunft zu ziehen und für jeden einzelnen Index beispielsweise, also für den DAX oder für andere Indizes, eine Renditeschätzung abzugeben. Und das ist eigentlich die Aufgabe von diesem Modell und dann gibt es noch andere Modelle, die andere Aufgaben haben. Beispielsweise ein anderes Modell hat die Aufgabe, zu sagen, ob ein bestimmter Markt gerade in einem Bullen- oder in einem Bärenzustand ist und quasi auch eine Wahrscheinlichkeit zu liefern, inwieweit sich das in Zukunft ändert, um da einfach mal einen groben Einblick zu geben.
Das heißt, ihr habt jetzt auch nicht die eine KI, sondern es sind verschiedene Modelle, mit denen ihr arbeitet.
Richtig, das sind verschiedene KI-Modelle, die auch zum Teil gar nicht unbedingt aus dem Bereich der Geldanlage speziell kommen, sondern eben so von Get Capital angepasst wurden, dass die dafür genau zugeschnitten sind, also wurden die KI-Modelle nochmal speziell trainiert und die nutzen wir eben, also diese Kombination, um die Portfolios der Kunden dann aufzustellen. Wobei da, das muss man auch mal nochmal dazu sagen, da guckt natürlich die Bankaufsicht sehr speziell nochmal drauf und sollten wir das jetzt so machen, dass da kein Bench mehr zwischendrin ist, dann haben wir da immer ein großes Problem, weil wir im Algorithmushandel sind. Deswegen haben wir das so gemacht, dass die KI quasi Anlagevorschläge liefert und noch ein Portfolio-Manager das Ganze dann nochmal freigibt. Also es sitzt schon noch ein Mensch dazwischen. Das ist auch mal für viele Kunden nochmal ein gutes Gefühl, dass da quasi nicht irgendwas schief gehen kann. Das ist nochmal ein guter Hinweis.
Und wie viele verschiedene KI-Modelle sind das dann?
Das sind insbesondere 3 KI-Modelle mit den verschiedenen Aufgaben. Und am Ende gibt es ein sogenanntes Gradient-Descent-Verfahren. Das ist gar nicht unbedingt ein KI-Modell, sondern eher so ein Portfolio-Optimierungs-Algorithmus, der dann nochmal festlegt, in welchen Gewichtungen stelle ich jetzt die einzelnen Wertpapiere im Kundenportfolio zusammen, damit es auch wieder zu den Präferenzen und dem vorgegebenen Anlagerisiko vom Kunden passt. Also kann man sagen, 4 Modelle, wovon 3 eben wirkliche KI-Modelle sind.
Bei manchen ist es ja so, dass eine Vorauswahl von irgendwelchen Fondsmanagern getroffen wird. Mhm. Und bei euch ist es dann wirklich so, dass wenn Birte und ich da jetzt reingehen würden mit, sagen wir mal, minimalen Veränderungen, könnten wir völlig unterschiedliche Portfolios haben.
Also es ist schon so, nochmal zum Thema Vorauswahl, die KI muss sich ja irgendwo aus einem Topf bedienen und es gibt ein Anlageuniversum, das stellen wir schon bereit und sagen eben, das sind die Wertpapiere, aus der sich die KI nachher bedienen darf und dann stellt die KI eben das Portfolio entsprechend zusammen. Das heißt, das findet schon statt und zu deiner Frage, ob eure Portfolios unterschiedlich sein können, das kann durchaus vorkommen, gerade wenn ihr zum Beispiel auch einen unterschiedlichen Startzeitpunkt wählt. Und da kommen wir auch nochmal zu einem Vorteil, dass wir eben keine Musterportfolios im Hintergrund haben, die irgendwie fest jedem Kunden zugeordnet werden, sondern jedes Kundenportfolio individuell gemanagt wird. Das heißt, Böte kann jetzt zum Beispiel am 1.1. starten und du, Martin, startest mit den gleichen Einstellungen einige Monate später, dann kann es sein, dass euer Portfolio anders aussieht.
Okay.
Und kannst du noch mal ein bisschen was zu diesem Topf sagen, aus dem dann quasi die KI auswählt? Also wie groß die ist und was da so drin sind? Sind da nur ETFs drin oder sind da auch Einzelwertpapiere oder ähnliches drin? Und wenn ja, auch so was für ETFs eher? Habt ihr irgendwie ja gemischte oder nur Aktien oder nur Anleihen oder was da, was man sich da einfach so drunter vorstellen kann?
Genau, also wir haben ETFs, ETCs und ETNs, also quasi die ganze ETP-Familie, das ist ja quasi der Oberbegriff. Die ETCs bilden eben dann den Rohstoffsektor ab. Die ETNs nutzen wir eben, um diesen Krypto-Ansatz, falls der vom Kunden gewünscht ist, abzudecken. Und bei ETFs eben, wie du es auch schon gesagt hast, sind sowohl Aktien-ETFs als auch Anleihen-ETFs enthalten. Sowohl länderspezifische ETFs als auch verschiedene Branchen, als auch nach Region aufgeteilt. Also das ist wirklich ein großer Topf, der da vorhanden ist. Und man kann sich das so vorstellen, dass da ungefähr an die 100 Wertpapiere quasi in diesem Topf drin sind. Und wir natürlich entsprechende Vorauswahl treffen. Da gucken wir eben auf sowas wie, welche Kosten hat der ETF, dass wir eben nicht den teuersten auswählen, dass ein gewisses Mindestvolumen gibt in diesem Fonds, dass der nicht nächste Woche wieder dicht gemacht wird und so weiter. Also da gibt es schon eine gewisse Vorauswahl.
Okay, ich würde mal auf so einen anderen Aspekt bei den, da nähern wir uns nochmal von der anderen Seite, nämlich von dieser Seite, was können Menschen von einem Robo-Advisor überhaupt erwarten? Also wenn man so ein bisschen dazu recherchiert, dann kommt man relativ schnell auf die Corona-Pandemie. Da hatte einer eurer Konkurrenten, ich sag's mal, Performance-Probleme.
Ja.
Und da gab es natürlich dann auch viel negative Presse. Wie geht ihr damit um? Wie ist das für euch? Ist das so eine Bürde, die ihr noch zu tragen habt bei dem Thema Robo-Advisor?
Bei uns war das eher der gegenteilige Effekt, muss man sagen. Erfreulicherweise, dass Corona bei uns dazu geführt hat, dass es einen richtigen Ansturm an Kunden gab. Und das hat auch dazu geführt, dass wir Smarvesto überhaupt als Firma mal ein bisschen größer gedacht haben. Also ich war der, ich glaube, zweite Mitarbeitende der Smarvesto GmbH, als ich 2021 dazu gekommen bin.
Okay.
Mittlerweile sind wir über 20 Menschen und Corona war da ein bisschen auch der Startpunkt, weil wir da gesehen haben, das Ganze funktioniert gut. Und bei uns hat eben die KI vorgeschlagen, im März 2020 sämtliche Aktienbestände von allen Kundenportfolios quasi abzubauen und komplett in Geldmarktbestände zu investieren. Das war natürlich in dem Moment eine gute Entscheidung und hat dazu geführt, dass viele Kunden da keinen großen Drawdown hatten im Vergleich zu einem Direktinvestment in irgendwelche Indizes. Und das hat viele Kunden überzeugt. Natürlich ist es auch so, weil du auch gefragt hast, was die Kunden erwarten von einem Robo-Advisor, dass eine KI auch nicht immer die richtigen Anlageentscheidungen treffen wird. Aber wir sind eben davon überzeugt, dass die KI da guten Beitrag liefern kann. Und gerade auf langfristige Sicht da auch die Portfolios der Kunden gut managen kann. Von daher war Corona für uns eher ein positives Erlebnis, einfach mal aus Firmensicht betrachtet sozusagen.
Okay, also ihr habt da gar nicht sowas gemerkt, weil man hat, also wenn man dann so ein bisschen mal recherchiert und dann liest, dann gab es dann schon eher irgendwie, ja, manche formulieren es ja dann auch eher boulevardesk und sehr, sehr salopp und griffig und dann, dass das gar nicht so entstanden ist, dass die Leute gesagt haben, oh, Robo-Advisor, da lasse ich mal besser die Finger von oder so. Habt ihr gar nicht gemerkt?
Man hat natürlich weiterhin auch das Thema, vertraue ich einer KI mein Geld an sozusagen? Und da argumentieren wir natürlich auch immer damit, dass erstens sitzt noch ein Portfolio-Manager, der die Anlagevorschläge einmal prüft, bevor das Ganze an die Börse geht. Und wir merken auch schon, dass bei vielen auch mittlerweile das Interesse auch, da haben natürlich auch ChatGPT und solche Geschichten geführt, dass das Thema KI jetzt auch immer mehr in aller Munde ist und für viele auch gar kein Fremdbegriff mehr. Das spielt uns natürlich auch in die Karten, dass wir da einen allgemeinen Weg sehen, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen und immer mehr Menschen auch mal ein Gefühl dafür bekommen wollen, in welchen Bereichen des Alltags wird eigentlich eine KI angewendet. Von daher sehe ich da langfristig gesehen auf jeden Fall einen positiven Trend für uns.
Mhm.
Ich habe dazu, weil ja gerade ChatGPT gesagt hat, würde ich einmal kurz fragen. Ich habe bei der Recherche dazu habe ich auch ein Paper gelesen von der Universität Bamberg. Mhm. Die hat nämlich ChatGPT mit der Performance von Robo-Advisern verglichen und da kam raus, dass ChatGPT oft ein bisschen besser abschneidet. Kommt immer natürlich drauf an. Ne, man muss den Zeitraum auch betrachten. Mhm. Das muss man glaube ich jetzt fairerweise auch schon mal dazu sagen. Aber dass ChatGPT besser performt als manche Robos. Liegt da so ungefähr eure Herausforderung für die Zukunft? Oder wie würdest du das erstmal beurteilen? Du kennst wahrscheinlich die Studie.
Die speziellen jetzt nicht. Also kannst du mir im Nachgang gerne nochmal zuschicken. Ich bin da auch immer sehr interessiert. Aber also sicherlich die KI-Entwicklung insgesamt am Markt, glaube ich, spielt uns auch wiederum in die Karten. Also beispielsweise haben wir 2024, jetzt im letzten Jahr, ein großes Update unserer KI-Modelle vorgenommen. Und hätte es die Entwicklung am Markt nicht gegeben in der Form beispielsweise, dass es natürlich auch Hochleistungschips mittlerweile gibt, die KI-Modelle deutlich leichter berechnen können, hätten wir also dieses Update nicht durchführen können. Vorher haben wir eher einfachere KI-Modelle, sogenannte Machine Learning-Modelle genutzt und jetzt eben seit August letzten Jahres auch Deep Learning-Modelle. Also ich sehe da eher für uns auch eine positive Entwicklung. Von daher freue ich mich über jegliche KI-Entwicklung, ne, die da vorangeht am Markt. Und auch sowas wie ChatGPT ist da natürlich hervorragend und ist aber aus meiner Sicht eher ein anderes Anwendungsgebiet, ne, beispielsweise aus Firmensicht für sowas wie Chatbots und ähnliches und gar nicht unbedingt im Thema Geldanlage. Da sehe ich eher dann die spezialisierten KI-Modelle, dass sie da einen Mehrwert bieten.
Was ist denn so überhaupt euer Ziel, wenn jetzt ein Anleger bei euch anlegt, sagt er, die Rendite soll dann so etwa im Indizebereich liegen oder die soll doch deutlich darüber liegen, weil ihr ja ein bisschen aktives Management in Anführungsstrichen dann doch dazwischen habt. Was ist da so eure Benchmark?
Genau, also erstmal ein Performance-Ziel können wir natürlich nicht versprechen. Das ist natürlich auch immer, dass wir da vorsichtig sein müssen. Wir sagen immer jedem Kunden, guckt dir gerne unsere historische Performance an. Die haben wir auch öffentlich auf unserer Website immer stehen. Daraus kann man natürlich keinen Schluss für die Zukunft ziehen, aber wir, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was kann ich von einer KI erwarten und was kann ich nicht erwarten? Nicht erwarten kann ich eine deutliche Outperformance im Vergleich zu dem, wenn ich allgemein in den Aktienmarkt investiere, weil Vesto eher ein Risikomanagement-Ansatz hat. Das heißt, wir wollen eigentlich quasi eine ähnliche Performance nachher erwirtschaften, aber wollen das Risiko des Kunden gut managen, dass er auch durch stürmische Zeiten quasi mit gutem Gefühl geht. Und da sehen wir gerade das Thema, dass eine KI da auch emotionslos handelt, sehr, sehr, als sehr wichtig an, weil ich sehe schon, dass Menschen oft irrational handeln und ein Robo-Advisor eben maximal rational. Also sowas wie Gier, Angst kennt ein Robo-Advisor in dem Fall nicht. Und das hilft auch, finde ich, in Krisenzeiten da irgendwie einen ruhigen Kopf zu bewahren und da eben nicht quasi emotional zu agieren.
Du hattest vorhin, meine ich, auch schon mal gesagt, dass ihr ja regelmäßig auch ein Rebalancing durchführt oder auch das anschaut, was da so jeweils drin ist. Wie kann man sich das vorstellen? Also wahrscheinlich sowohl auf den Ausgangstopf bezogen, dass da immer geguckt wird, was ist an Produkten drin, aber auch dann auf das einzelne Portfolio der Anleger bezogen.
Genau, also jedes einzelne Portfolio wird dann nochmal umgeschichtet oder gegebenenfalls auch nicht, wenn es keine neuen Indikatoren gibt. Aber wir haben eben diesen monatlichen Zyklus da eingebaut, weil wir das als Mehrwert sehen, dass da auch immer eine leichte Anpassung am Portfolio gibt. Und dann gibt es eben noch diesen Sonderzyklus, wenn es wirklich irgendwelche Krisenmomente gibt oder besondere Ereignisse am Markt, die die KI anhand der Daten erkennt. Das kommt jetzt nicht regelmäßig vor, aber ich würde mal sagen, so 3-4 Mal im Jahr kann das schon durchaus vorkommen. Und es gibt natürlich Zeiten, da kommt das mal häufiger vor und Zeiten, da kommt das auch mal gar nicht vor.
Und dieses Rebalancing macht dann die KI automatisch oder macht die da eben auch wieder Vorschläge und dann schaut nochmal jemand drüber und sagt, ja genau, machen wir so oder nee, machen wir dann nicht.
Genau, also auch das ist wieder dieser Zyklus, dass eben bei uns der Ansatz ist, keine Order wird an der Börse platziert, ohne dass nochmal ein Portfolio-Manager das Ganze geprüft und freigegeben hat. Das sorgt natürlich dafür, dass wir anstatt, ne, also beispielsweise aus dem Team, wo ich komme, da waren wir ungefähr 10 Menschen, die irgendwie die Kundengelder verwaltet haben. Jetzt reicht natürlich ein Portfolio-Manager, um einfach nur mal zu prüfen, ist das Ganze plausibel, ne, werden die Anlagerichtlinien der Kunden auch entsprechend eingehalten, bevor das an die Börse geht, aber das, was du gesagt hast, ist auch bei Rebalancings der Fall, also dass ein Portfolio-Manager nochmal das Ganze freigibt.
Und wie sieht das mit dem Ausgangstopf aus? Wird der auch regelmäßig irgendwie überarbeitet oder drauf geschaut?
Genau, also das machen wir jetzt nicht monatlich, sondern dieses Anlageuniversum, das würde ich sagen, prüfen wir einmal im Jahr und nehmen natürlich auch immer mal wieder neue Themen mit auf. Wobei man auch sagen muss, wir da jetzt zum Beispiel, wenn es ganz neue Märkte plötzlich gibt oder Indizes, werden wir das nicht sofort mit in unser Anlageuniversum aufnehmen, weil die KI braucht natürlich auch eine gewisse Historie, um das Ganze berechnen zu können, um Prognosen ableiten zu können, sodass wir da erstmal natürlich ein bisschen warten müssen, dass es überhaupt eine gewisse Datengrundlage gibt. Aber natürlich schauen wir auch immer wieder, dass wir das Anlageuniversum optimieren und immer weiter erweitern.
Patrick, du hast uns jetzt schon ein paar echt interessante Einblicke gewährt. Vielleicht einmal prägnant für die interessierten ZuhörerInnen. Warum denn eigentlich Smarvesto? Was macht euch einzigartig und wie unterscheidet ihr euch von der Konkurrenz?
Gute Frage. Also die Alleinstellungsmerkmale, würde ich sagen, fallen mir ad hoc drei Punkte ein. Der erste Punkt ist eben der KI-Ansatz, den in der Form aus meiner Sicht kein anderer am Markt hat. Also hochmoderne KI-Modelle, die die Anlagevorschläge liefern, die täglich das Börsengeschehen beobachten und daraus Vorschläge ableiten. Das zweite ist aus meiner Sicht ein sehr dynamischer Ansatz. Beispielsweise, dass wir eben keine festen Aktienquoten haben. Also auch ein Kunde, der mit einem hohen Anlagerisiko seine Vermögensverwaltung bei uns gewählt hat, da kann es auch sein, dass er mal gar nicht in Aktienmärkten investiert ist. Also es gibt keine Mindestquoten an Aktienmärkten, es gibt keine Höchstquoten, sondern es wird immer an dem Risiko ausgerichtet und an dem, was das aktuelle Marktgeschehen hergibt. Und der dritte Punkt, dass wir jedes Kundenportfolio individuell anschauen und verwalten und nicht irgendwelche festen Musterportfolios im Hintergrund haben, sodass es unabhängig davon ist, wann der Kunde startet. Startet er immer bei einem frischen Risikobudget? Das würde ich sagen, sind so die drei Punkte, die mir einfallen. Und zu diesem KI-Ansatz gehört dann eben das, was wir eben besprochen haben, dieses Rebalancing, diese Sonderallokationen, die da möglich sind, dass wir eben innerhalb von einem Tag auch reagieren können, wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse am Aktienmarkt gibt.
Du sprachst jetzt gerade das Risikoprofil an. Kann ich jetzt als Anleger auch zwischendurch mal entscheiden, so am Anfang habe ich irgendwie ein hohes Risikoprofil ausgewählt, aber irgendwie ist mir das jetzt doch, ich will doch lieber langfristiger anlegen und das verändern dann, entweder noch höher oder dann niedriger. Ist das auch möglich?
Ja, das ist jederzeit möglich. Also wir haben Mobile-Apps bei iOS und Android oder auch eine Web-Anwendung und überall kann der Kunde das jederzeit ändern, sowohl die Anlagepräferenzen als auch das Risiko. Und dann wird es eben spätestens nächsten Monat, wenn es eben diese nächste Regelallokation, dieses Rebalancing gibt, wird das Portfolio dann umgeschichtet.
Ich hatte jetzt ein bisschen gefragt, wer ist euer typischer Kunde, weil wir haben gerade schon mal den Unterschied gesagt zu passiven ETFs, wo man vielleicht sagen kann, hier ist jemand, der möchte eine stabile Wertanlage haben. Da geht es gar nicht um Outperformance von irgendwelchen Märkten, sondern anlegen, nicht lang gucken, nicht viel mit beschäftigen und hoffen, dass es besser ist als ein Sparbuch, was es wahrscheinlich ist.
Das ist nicht so schwer.
Aber ihr versucht, ein breiteres Publikum anzusprechen oder sehe ich das jetzt falsch?
Wobei ich schon sagen würde, das ist eine ähnliche Zielgruppe. Ne? Also erstmal muss man ja immer fragen, aus meiner Sicht die Grundunterscheidung Selbstentscheider versus Menschen, die die Anlageentscheidung gerne aus der Hand geben. Da muss man eben sagen, sowohl passive als auch aktive Robo-Advisor sind für die Menschen, die sagen, ich möchte mir nicht meine eigenen Wertpapiere aussuchen, ich möchte da nicht selber irgendwie regelmäßig draufschauen. Und bei uns ist halt dann halt noch der Unterschied, glaube ich, an diesen aktiven Ansatz, glaube ich daran, dass eine KI da mir noch einen Mehrwert bieten kann, wo wir eben von überzeugt sind. Und ansonsten würde ich sagen, die Zielgruppe ist schon allgemein auch Menschen, die einfach Vermögen aufbauen wollen, sei es über Sparpläne, sei es über Einmalanlagen. Da ist eben die Frage, ich vergleiche das gerne auch mit der Badrenovierung, immer die Frage, möchte ich das selber machen oder möchte ich einen Handwerker holen, der mir dann die Fliesen legt? Kann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, alles hat irgendwie auch seine Berechtigung am Markt und muss jeder für sich selber überlegen, wo, wem möchte ich jetzt mein Geld anvertrauen.
Wie viele Kunden habt ihr denn eigentlich gerade?
Rund 10.000 steuern wir jetzt quasi drauf zu. Also durchaus eine sehr, sehr schöne Entwicklung aus meiner Sicht. Als ich angefangen bin 2021, waren wir, glaube ich, noch, ich glaube, da haben wir die 1.000 Kunden gerade geknackt. Also hat sich ganz schön entwickelt in den letzten Jahren. Aber wir haben natürlich auch viele Pläne für die Zukunft, dass wir da einerseits die KI-Modelle immer weiter optimieren, andererseits auch das Produktangebot erweitern. Da sind wir gerade in verschiedenen Überlegungen. Also Kunden von Smarvesto können sich durchaus auf tolle neue Sachen auch in der Zukunft freuen.
Kannst du da ein bisschen mehr verraten?
Aktuell noch nicht. Also weil das einfach noch nicht spruchreif ist alles, aber beispielsweise solche Weiterentwicklungen, wie dass wir im Dezember letzten Jahres, also vor 3 Monaten, diesen Gold- und Krypto-Filter mit installiert haben. Solche Erweiterungen wird es sicherlich auch in Zukunft nochmal geben. Und natürlich sind wir auch am Überlegen, inwieweit wir nochmal andere Zielgruppen ansprechen können und Smarvesto eher zu einer Plattform weiterentwickeln. Aber da sind wir noch nicht in den finalen Überlegungen, wie das Ganze nachher aussieht. Auf jeden Fall haben wir da ein fleißiges Entwicklerteam aufgebaut mittlerweile, sodass wir da jetzt auch selber die Software entwickeln können und nach das Ganze ausbauen schon können.
Wenn wir jetzt schon in die Zukunft schauen, was sind denn eigentlich so die größten Herausforderungen für euch oder auch für andere Anbieter von Robo-Advisern?
Also wir haben sicherlich noch einige Themen für uns, dass wir eben das Produktangebot da erweitern müssen aus meiner Sicht. Und das ist eben schon, dass ich sehe, es gibt immer mehr Leute, die auch selber ihre Anlageentscheidung treffen möchten. Ansonsten, glaube ich, spielen viele Trends uns auch echt in die Karten. Also Thema Altersvorsorge, Thema jetzt auch wieder im Moment ja rückläufige Zinsen. Das haben wir schon gemerkt, übrigens auch nochmal so als, finde ich auch ganz spannend, dass man schon sieht, wenn es mal höhere Zinsen gibt, dann schichten auch viele Kunden ihre Gelder gerne mal wieder in Tagesgeldkonten, in irgendwelche Rentenpapiere um. Und da sieht man jetzt ja, glaube ich, auf Sicht der nächsten Jahre erstmal wieder stabile oder teilweise in einigen Währungsräumen eher rückläufige Zinsentwicklung. Von daher, glaube ich, spielen uns da einige Trends jetzt wieder in die Karten.
Patrick, du hast jetzt schon mal ein paar Mal kurz erwähnt, bei euch kann man auch in Gold und Krypto anlegen. Was hat zu dieser Entscheidung geführt, gerade weil Krypto ja schon sehr volatil ist?
Wir haben gesehen, dass es durchaus eine Nachfrage dafür gibt. Und wir arbeiten ja auch mit zwei Sparkassen zusammen, natürlich mit unserer Muttergesellschaft, der Sparkasse Bremen und auch der Sparkasse Duisburg und auch einigen anderen Partnern, die Smarvesto quasi ihren Kunden vermitteln. Und da wurde uns auch mal wieder gespiegelt, ja, die Kunden haben diese Nachfrage, die wollen irgendwas mit Krypto machen. Und aus meiner Sicht ist es eben dann so, dass es eher arrogant ist zu sagen, ja nee, wir machen das nicht, sucht euch was anderes, sondern dass man diese Nachfrage auch in irgendeiner Weise bedient. Dann haben wir überlegt, wie schaffen wir einen Ansatz, der dem Kunden denn nicht in so ein totales Risiko bringt, sondern mit einer gewissen Quote im Portfolio und mit einem Mehrwert, dass eben die KI da auch gewisse Ein- und Ausstiegszeitpunkte identifiziert, sodass wir gesagt haben, wir können da einen Mehrwert bieten und wir können gleichzeitig eben auch die Nachfrage erfüllen, weil immer mal wieder auch angefragt wurde, sagt mal Smarvesto, ist denn auch Krypto Teil eures Anlageuniversums? Und da mussten wir dann bis dato immer sagen, nein, ist es nicht. Sodass wir gesagt haben, das führen wir jetzt mit ein und als optionale Geschichte. Und wir sehen auch jetzt in den ersten 3 Monaten, viele 100 Kunden haben das jetzt aktiviert, was uns natürlich freut, dass da quasi der Aufwand auch nachher belohnt wird, weil es eben bei den Kunden dann auch nachgefragt wird.
Habt ihr denn da dann irgendwie eine Maximalgrenze jetzt, gerade was Krypto angeht, dass ihr sagt, da ist nicht mehr als so und so viel Prozent im Portfolio, egal welche Risikoklasse quasi gewählt wird vom Anleger?
Genau, also da haben wir wirklich eine Quote von 10% festgelegt und wir haben uns das eben mit verschiedenen Quoten angeschaut. Was hat das für Auswirkungen auf das Portfolio, sowohl im Risikobereich als auch im Performance-Bereich, und sind dann eben auf diese Quote gekommen und haben auch gesagt, das können nur Kunden aktivieren, die auch ein gewisses Anlagerisiko mit sich bringen. Und ein Kunde, der bei uns sagt, ich bin eigentlich konservativ und möchte quasi einen maximalen Verlust von X% im Portfolio, der kann das eben nicht aktivieren. Und sodass es da eine gewisse Vorbedingung gibt, dass nur Kunden das aktivieren können, die auch gewisse Schwankungsakzeptanz mitbringen.
Wir kommen zum Ende. Patrick, wenn du magst, wir haben über Portfolien gesprochen. Aber die große Frage, wie sieht denn deins aus, wenn du dazu was sagen möchtest? Bitte.
Oh, ja, also sitzt mir immer dieser Compliance-Kollege im Nacken, der sagt, nee, du darfst jetzt hier selber nicht sagen, was du investierst. Sonst kann das nachher als Anlageberatung aufgegriffen werden. Also ich bin natürlich auch in Smarvesto investiert, habe aber auch andere Anlagen. Natürlich bin ich vielleicht auch nicht unbedingt die optimale Zielgruppe von Smarvesto, also der, sag ich mal, eher professionelle Anleger, der durchaus auch selber seine Titel sich zusammensucht, habe ich natürlich auch. Von daher, ja, würde ich sagen, habe ich ein breit gestreutes Portfolio Das ist mir immer wichtig, ne? Also nicht in einzelnen Branchen, in einzelnen Ländern unterwegs zu sein, sondern eben weltweit unterwegs zu sein, langfristig zu investieren. Bin auch im Immobilienmarkt aktiv, da freue ich mich auch immer oder habe ich auch immer großes Interesse dran. Von daher versuche ich da auch verschiedene Asset-Klassen auch mitzuspielen. Und ich glaube, damit fährt man ganz gut.
Super. Und du hast ja schon am Anfang gesagt, du bist kein Daytrader mehr. Also nee, vielleicht ist das dann auch die Empfehlung an die Leute. Wenn ihr euch nicht wirklich richtig gut auskennen werdet, keine Daytrader. Also so als Anfänger ist vielleicht doch nur ganz gut. Für einen Anfänger eine gute Entscheidung.
Auch für Fortgeschrittene.
Okay. Das sehe ich übrigens witzigerweise immer, dass gerade Anfänger oft in dieses Daytrading gehen. Obwohl man ja eigentlich sagen müsste, dass es eher was für die, die schon jahrelang irgendwie mal gewisse Grunderfahrungen gesammelt haben und irgendwann dann sich spezialisieren, aber im Freundesbekanntenkreis starten viele oft mit irgendwelchen Daytrading-Geschichten, mit irgendwelchen Trends und entwickeln sich dann nach und nach so ein bisschen, ne, in Anführungsstrichen langweiliger, was aus meiner Sicht aber eben auch dann auch ein bisschen seriöser und langfristig vielleicht auch die bessere Wahl ist.
Das ist doch ein sehr nützlicher Rat zum Abschluss. Vielen Dank an Patrick für das Gespräch und die Einblicke in die Welt der Robo-Advisor.
Ja, danke auch. Und habt ihr da draußen ansonsten Finanzthemen, die ihr besser verstehen wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren, wo auch immer ihr eure Podcast am liebsten hört. Bis zum nächsten Mal.
Bitte beachtet, dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind natürlich immer mit Risiken verbunden.
Völlig klar. In der Beschreibung zu dieser Folge findet ihr übrigens auch noch einen Disclaimer von Smarvesto. Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Host Birte Penzhorn und Martin Formig-Brückner, Schnitt, Produktion, Sound und alles, was schön ist, Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gern auf TikTok oder Instagram.
Oder auf beiden.
Oder so.